Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wald aktuell diesmal wieder. Und heute sitze ich nicht im alten Forsthaus, sondern im Büro der Waldakademie. Hier nehmen wir ja auch Podcast-Folgen auf, unsere YouTube-Abende, Live-Abende, die wir so machen. Und heute gehe ich mal auf etwas ein, was ich immer wieder zu hören bekomme, entweder über Zuschriften von euch, aber auch, wenn wir hier Seminare machen, da reden wir auch über den Waldzustand. Ja, und das ist manchmal schon erschreckend, was da draußen gerade passiert und wie sich die Forstlobby in Stellung bringt. Das nützt manchmal nichts. Man kann die Welt ja nicht rosa-rot malen, sondern muss erstmal den Zustand darstellen, wo sind wir? Und dann geht es natürlich darum, wie kommen wir da wieder raus? Und dann, das kommt dann manchmal eben schon, das sage ich dann hinterher auch immer, aber manchmal kommt das schon vorher, weil für manche Leute das eben schwer zu ertragen ist, dass die deutschen Wälder eben keine Musterwälder sind, sondern Plantagen wie andernorts auch auf der Welt und eben teilweise eben sehr, sehr schlecht gemanagt werden. Und die Frage taucht dann eben auf, was können wir denn tun? Ne, sonst bleibt man quasi frustriert zurück und ja, wenn man nicht handeln kann, ohnmächtig, das ist kein gutes Gefühl. Und das muss man ja auch gar nicht haben. Und darüber wollen wir heute mal reden. Was können wir Einzelnen tun? Auch da vorneweg, ich bin kein Fan davon, die Verantwortung an alle Bürgerinnen und Bürger abzugeben. Die Verantwortung des Staates nämlich. Also der Staat muss schon Rahmenbedingungen setzen, wenn sich Individuen so verhalten, dass sie die Allgemeinheit schädigen. Also man kann die Umwelt nicht grenzenlos verschmutzen und auch Leute, die Wald besitzen, sollten nicht endlos Kahlschläge machen dürfen, Maschineneinsätze und so weiter. Das haben wir ja schon mal zum Thema neues Bundeswaldgesetz besprochen. Aber trotzdem kann jeder und jede von uns schon eine ganze Menge beeinflussen. Und das wollen wir uns heute mal angucken. Das sind Kleinigkeiten im Alltag, also von klein bis groß. Ich stelle euch mal verschiedene Sachen vor, je nachdem, wie stark ihr euch engagieren wollt. Und für den ersten Schritt, das ist besonders cool, müsst ihr fast nichts tun. Und es hat trotzdem einen großen Impact. Das ist nämlich der Aufkleber. Bitte keine unverlangte Werbung einwerfen und diese Zeitschriften und so weiter. Also wir haben hier so einen Aufkleber zum Beispiel in der Waldakademie, den könnt ihr hier auch kostenlos bestellen oder wenn ihr vorbeikommt, mitnehmen. Gibt es aber auch von anderen Organisationen. Und den pappt ihr euch auf den Briefkasten und dann dürfen die Leute, die das Zeug da überall reinstopfen, das bei euch nicht mehr tun. Das klappt auch so grob aus dem Bauch raus, würde ich mal sagen, in 90% der Fälle ganz gut. Da, wo es nicht klappt, steht ja drauf, von wem die Werbung ist, könnt ihr da anrufen und sagen, lasst das. Ne? Also spätestens dann sollte das aufhören. Was für einen Impact hat das? Dieser kleine Aufkleber, den ihr nur ein einziges Mal draufkleben müsst und dann entfaltet er seine wohltuende Wirkung. Kommen wir mal zum Papierverbrauch. Wir verbrauchen in Deutschland pro Kopf deutlich über 200 Kilo Papier pro Jahr. Und das ist irre viel. Also nur mal von der Größenordnung, wir sind ja mittlerweile, glaube ich, 84, irgendwas Millionen Menschen. Und um diese 200 Kilo Papier zu erzeugen, es kommt natürlich darauf an, was für Papier das ist. Ist das Recyclingpapier? Das ist natürlich toll. Sind das hochwertigste Papiere, die häufig eben nicht aus Recyclingmaterial hergestellt werden, sondern Frischfaser, aus sehr viel Zellstoffanteil, also wo sehr viel Holz gebraucht wird dafür, dann ist natürlich der Umweltimpact noch viel größer. Aber es geht hier nur um Überschlagsrechnung, dass ihr mal ungefähr wisst, in was für einer Größenordnung liegt man denn da. Um 200 Kilogramm Papier zu erzeugen, braucht man je nach Holzqualität locker ein Kubikmeter Holz, vielleicht sogar zwei. Aber wir sind ja mal vorsichtig, wir stapeln mal tief und sagen, man braucht nur einen Kubikmeter Holz. Dann schauen wir uns mal an, wir sind 84, irgendwas Millionen Menschen und der Holzeinschlag in Deutschland, nachhaltig würde ich mal schätzen, so genau weiß das übrigens keiner, deswegen erlaube ich mir mal eine Schätzung aufgrund der Daten, die uns vorliegen, nachhaltig so ungefähr 60 Millionen Kubikmeter, die eingeschlagen werden könnten. Tendenz übrigens stark fallend durch den Klimawandel. Ne? Die Wälder sind ramponiert. Und wie kranke Patienten kann man die nicht unendlich zur Ader lassen, dann brechen die zusammen. Also der Holzeinschlag wird sich in Zukunft sicher drastisch reduzieren. Aber bleiben wir mal bei Stand heute. Das schwankt auch ganz stark, je nachdem, ne, wenn Borkenkäferbefall ist und es werden diese riesen Kahlschläge angelegt, dann gibt es eine Holzschwemme, dann steigt der Holzeinschlag auch schon mal auf knapp 90 Millionen Kubikmeter. Aber sagen wir mal, was so längerfristig nachhaltig eingeschlagen werden konnte bisher, so um die 60 Millionen. Und jetzt haben wir schon den Punkt, allein der Papierverbrauch liegt ja schon drüber. Bei 84, irgendwas Millionen Menschen. Und pro Kopf verbrauchen wir, wenn wir das in Papier umsetzen wollten, würden wir schon 84 Millionen Kubikmeter Holz brauchen, haben aber nur 60 Millionen. Nochmal, das ist nur ein Rechenbeispiel. Ne? Wir verwenden ja auch Recyclingpapier und so weiter und so fort. Aber die Größenordnung ist klar. Also wenn wir blütenreines Frischpapier haben wollten, so viel Holz haben wir gar nicht im Wald. Und wir wollen ja auch noch bauen und heizen und keine Ahnung, was alles mit dem Holz machen. Also das geht praktisch schon nicht. Egal, wir verbrauchen aber so viel Papier. Ich glaube, es sind, der NABU hat das mal rausgegeben, 228 Kilo oder was pro Kopf und Jahr. Und jetzt kommen wir nochmal auf euren Aufkleber zurück, weil das ist ja nicht alles unverlangte Werbung, was da reingestopft wird, was ihr an Papier verbraucht, sondern man braucht es auch für Zeitung, für Bücher. Ja, ich bekenne mich schuldig, ich schreibe ja auch Bücher und für viele andere Gelegenheiten auch. Aber bleiben wir mal bei der unverlangt eingesandten, eingeworfenen Werbung. Postwurfsendung, was es da alles so gibt. An diesem Zeug liegt, glaube ich, der Pro-Kopf-Verbrauch so bei knapp 40 Kilo. Wir haben mal hier in der Waldakademie das versucht umzurechnen in Bäume. Das ist schwierig. Also wenn man weiß, man braucht so und so viel Kubikmeter Holz, alleine für diese Werbesendung, dann ist ja die Frage, was für Bäume werden dafür gefällt? Also bei uns sind es überwiegend Fichten. Es können aber auch Kiefern sein. Es können auch Birken sein. Ja, und es sind jüngere Bäume, aus denen man das macht. Aus den dickeren macht man halt Bretter und sowas. Da sind wir mal auf zumindest mehrere Millionen Bäume gekommen, die alleine in Werbezetteln, Postwurfsendungen, sonst was enden, die in die Briefkästen gestopft werden. Mehrere Millionen Bäume pro Jahr. Und das ist doch etwas, jetzt kommen wir wieder zum Aufkleber zurück, wo man einfach so einen kleinen Aufkleber draufklebt und sagt, will ich nicht mehr, dann hört das auf. Es gibt ja einen Trick der Werbeindustrie, das zu umgehen. Das sind dann eben diese persönlich adressierten Massenmailings, ne, wo ihr irgendwelche Kataloge oder Zeug kriegt. Das kann man, da gibt es ja diese Robinson-Liste zum Beispiel im Internet, ne, kann man sich draufsetzen lassen, dass zumindest die eingetragenen Unternehmen, die damit verbandelt sind, dann aufhören, euch sowas zuzuschicken. Und es macht schon Sinn, wenn man das ständig zugeschickt kriegt, dort mal sich mit dem dortigen Unternehmen in Verbindung zu setzen und sich von dieser Mailingliste streichen zu lassen, um nicht ständig irgendwelche Kataloge und Ähnliches zu kriegen. Außer ihr lest das gerne, das wäre ja was anderes. Aber die allermeisten Leute, mich eingeschlossen, nervt das. Ne? Macht den Briefkasten auf und 80% ist Zeug, was man überhaupt nicht möchte und direkt zur Papiertonne trägt. Und das kann man eben unterbinden. Also ich mache das natürlich schon seit Jahren und könnt ihr gerne machen. Das ist der kleine Aufkleber. Bitte keine Werbung einwerfen. Kommen wir zum nächsten Schritt. Das ist etwas, was super heiß diskutiert wird in Deutschland. Wird das wirklich heiß diskutiert? Das wird dann heiß diskutiert, wenn das Thema wird. Ich sage euch gleich, das Thema ist Fleisch. Ja, und da können viele Leute sehr genervt reagieren. Und das ist ein typisches Problem unserer aktuellen Diskussionskultur, dass wir, wenn wir in Lösungen denken, gleichzeitig bei vielen Leuten das Gefühl triggern, es geht um Verbote. Nein, es geht es nicht. Es geht um Möglichkeiten für den Fall, dass es uns zu heiß wird und zu trocken. Stichwort Klimakrise. Umweltkrise ist eigentlich das Bessere. Eine Klimakrise ist ja nur ein Ausschnitt davon. Und da kann Fleisch eine große Rolle spielen. Und es geht dabei eben nicht um das Verbot von Fleisch. Menschen sind böse, die Fleisch essen. Völliger Blödsinn. Aber die Frage ist, wie viel darf, / muss es denn sein? Denn Fleisch ist tatsächlich der größte Klimakiller. Und das mag keiner so richtig diskutieren. Wir diskutieren sehr viel über Kohle, Öl, Gas, solche Sachen. Aber eben nicht besonders heftig über Fleisch. Vielleicht liegt es daran, dass die Grünen zum Beispiel, wo war das, in Hessen oder so, ne, bei irgendeinem Wahlkampf, da ging es ja immer um diesen Veggie Day. Also da sollte, glaube ich, ein Gericht mittags in den Kantinen oder so, wenn ich das richtig erinnere, gegen ein vegetarisches Gericht ausgetauscht werden. Also es ging um eine Mahlzeit an einem Tag pro Woche. Also die Leute und das Ganze natürlich, man hätte auch morgens ein Frühstück Fleisch essen können, abends. Es geht nur um diese eine Mahlzeit an einem einzigen Wochentag. Und das hat ja, glaube ich, zu einem Wahldesaster geführt. Und irgendwo traut sich an das Thema keiner so richtig dran. Ich mache das einfach mal. Also ich selber bin Vegetarier, zu Hause überwiegend vegan, aber spielt auch gar keine Rolle, wie man das alles nennt. Diese Kategorisierung, das mag ich eigentlich gar nicht so gern. Und ich bekenne, dass ich Fleisch lecker finde. Mache ich aber seit über 5 Jahren nicht mehr, dass ich das esse. Aus Umweltgründen, auch aus Waldschutzgründen. Und wenn ihr meint, mit der Umwelt sieht das nicht so gut aus und ihr fühlt euch ohnmächtig, dann könntet ihr zum Beispiel den Fleischkonsum etwas drosseln. Ne? Nochmal, es geht nicht um Verbote. Sondern einfach nur, wenn ihr euch schlecht fühlt, könnt ihr daran was tun. Und ich rechne euch das mal aus, was das ausmacht. Das ist noch viel mehr als beim Papier. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe übrigens jetzt für die Fläche, die ich euch gleich nenne, Zahlen vom Bundeslandwirtschaftsministerium genommen. Wir haben in Deutschland fast so viel Tierfutterfläche wie Waldfläche. Um die 100.000 Quadratkilometer. Und das ist entweder Moor- oder Waldfläche. Es war überwiegend Waldfläche früher. Jetzt kann man sagen, ja, das ist aber eine alte Kulturlandschaft, das wird doch eh genutzt und da ist ja gar kein Wald mehr. Ja, aber der könnte ja wiederkommen. Und das fehlt mir in vielen Berechnungen. Also Vergleichsrechnungen angestellt, wenn ich mache dies, ich mache das, ich baue Mais an, zum Beispiel für Gas oder für Raps, für Biodiesel oder eben Kühe, um Fleisch und Milch zu erzeugen. Dann schaut man immer, was haben die für einen Umweltimpact, indem man sich anguckt, was der Dünger, was für einen Umweltschaden verursacht der über Nitrat, über Ausgasungen von Methan und Lachgas, ne, das macht Dünger ja auch, ist auch klimawirksam, dann wie viel Sprit verbraucht der Traktor und so weiter und errechnet dann eine CO2-Bilanz und übrigens auch, wie viel Methan pupst eine Kuh aus, ne, ist ja auch klimawirksam, ne, und das summiert sich global bei diesen vielen Milliarden Rindern. Es ist aber falsch. Die Rechnung ist völlig verkehrt. Natürlich spielt das auch eine Rolle. Aber die größere Rolle spielt, was wächst denn auf der Fläche oder könnte auf der Fläche wachsen, wenn die Kuh da nicht steht. Und auf einem Hektar, so ganz grob, kann eine Kuh stehen. Oder es können zwischen 1.000 und 3.000 Tonnen CO2-Äquivalent in Form von Waldbiomasse stehen. 1.000 bis 3.000 Tonnen. Also CO2-Äquivalent heißt, in Kohlenstoff ist das weniger. Aber wenn man diesen Kohlenstoff verbrennen würde, was ja passiert, wenn da kein Wald mehr ist, dann ist er ja irgendwo anders, nämlich in der Luft, dann entspricht das 1.000 bis 3.000 Tonnen CO2. Das ist irre viel pro Kuh, die da draußen steht. Und jetzt würden wir sagen, ja, aber die Wiesen, die sind doch so idyllisch, ne? Ja, aber von Natur aus sind da keine Wiesen, da steht da Urwald. Und der kommt auch wieder zurück, wenn man ihn lässt und fängt dann an, Kohlenstoff einzulagern, CO2 aus der Luft zu holen, Kohlenstoff einzulagern. Jetzt kommen wir mal auf meine kleine Berechnung. Der WWF hat eine ähnliche gemacht, etwas später, und kommt aber auch auf ähnliche Zahlen. Finde ich ganz interessant. Ist immer schön, wenn jemand anders das quasi gegencheckt, ob gewollt oder nicht. Nach meinen Berechnungen ist es so, dass wir, wenn wir als Gesellschaft so grob auf den klassischen Sonntagsbraten zurückgingen, dann würden 87.000 Quadratkilometer Landfläche frei. Tierfutterfläche. Jetzt könnte man sagen, ja Moment, stopp, 87.000 Quadratkilometer, ich muss ja das stattdessen dann Pflanzen essen. Wo werden die denn produziert? Ja, ich würde Biosprit und Biodiesel, die ähnlich schlecht abschneiden wie Fleisch, das würde ich stoppen. Das hatten die Grünen ja zum Beispiel auch mal als Wahlkampfprogramm. Ich glaube, weiß gar nicht, ob die Koalition das sogar vereinbart hat. Und auf diesen Flächen Nahrungsmittel anbauen. Ne, damit kann man das so grob kompensieren. Habe ich auch mal ausgerechnet, also die Fläche. Es würden tatsächlich 87.000 Quadratkilometer frei. Das ist so viel wie Bayern und Thüringen zusammen. Und die könnte man wieder bewalden. Sich wieder bewalden lassen, Wildnis entstehen lassen. Also erstmal sind das riesige CO2-Speicher. Zum Zweiten haben wir Wildnis vor der Haustür mit Wildtieren, mit tollen Landschaften. Die Frage ist, wie soll man die zwingen, die Landwirtinnen und Landwirte? Ne? Wir haben es ja gerade beim Agrardiesel gesehen, da gehen schon alle auf die Straßen. Das kann man über freiwillige Programme machen, indem man Subventionen umlenkt. Nicht mehr für Tierfutterproduktion Subventionen, sondern für Klimaeffekte und die kann man messen. Denn dort, wo Wald zurückkommt, kühlt sich die Landschaft ab und pro Grad Abkühlung, das können übrigens bis zu 10, 15 Grad sein, die sich wieder bewaldete Flächen abkühlen im Vergleich zur Landwirtschaftsfläche. Pro Grad würde man, ich sag mal, 100 Euro an Subventionen auszahlen und dafür keine mehr für Tierfutter. Und das kann man sehr schön per Satellit kontrollieren. Das kann man vollautomatisiert auszahlen, weil man das auf die Parzellen randscharf runterbrechen kann. Da sind Katasterdaten dahinter, Adressen. Das wäre kein riesiger bürokratischer Aufwand. Und wenn jemand sagt, ne, ich switche jetzt um auf Klimawirtin oder Klimawirt, dann könnte man das so machen. Und die Gesellschaft hat einen riesigen Vorteil davon, zusätzlich natürlich auch für die Freizeit. Ne? Das ist doch toll, wenn man in Wildnis wandern kann. Und je größer, desto besser. Also nochmal, so groß wie Bayern und Thüringen zusammen. Solche Flächen würden in Deutschland frei. Wahnsinn. Und wir haben uns ja ganz nebenbei mal über das Thema unterhalten, damals mit Steffi Lemke. Ne? Deutschland muss in den nächsten sechs Jahren bis 2030 10% der Landfläche unter strengsten Schutz stellen. Insgesamt sogar 30%, aber davon 10%, praktisch ohne Manipulation. Wo sollen denn die Flächen herkommen? Ja, hier wäre so eine Lösung. Und pro Kopf gerechnet, nach meiner Kalkulation, ist das ungefähr so viel Treibhausgaseinsparung wie alles andere zusammen. Also Bauen, Heizen, Verkehr und so weiter und so weiter. Das ist die eine Hälfte und die andere Hälfte ist Fleisch. Aber das wird bei uns nicht diskutiert. Das ist viel zu heiß, dieses Eisen. Das packt keiner an. Spielt aber gar keine Rolle. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Also ich glaube nochmal, der WWF hat es auch ausgerechnet, kommt zu ähnlichen Zahlen. Zu den Zahlen kommt man übrigens auch immer in den Tropen. Ne? Wenn man das für andere Länder berechnet, da liegen die Zahlen auch ähnlich. Hier für Deutschland, ja nee, also da den Waldverlust rechnet man da nicht mit. Also das ist ein Waldschutzprogramm. Weniger Fleisch essen schützt Wald und ermöglicht Wildnis in Deutschland. Wenn ihr mögt, das sind einfach nur Möglichkeiten, wenn euch die Klimakrise auf die Nerven geht, wenn ihr die schlechten Nachrichten nicht mehr lesen mögt, dann macht doch sowas. Ne? Aufkleber an den Briefkasten, erster Schritt, weniger Fleisch. Das mag für den einen oder anderen oder die einen oder andere eine größere Umstellung sein, aber das könnt ihr ja selber entscheiden. Mir zum Beispiel ist es super leicht gefallen durch Ersatzprodukte, die ja immer besser werden. Ja, hochverarbeitet, ganz schlecht und so weiter. Ich sag mal, meine Achillesferse sozusagen war damals echt vor 5 Jahren. Ah Mist, dann kann ich keine Burger mehr essen. Ich esse ab und zu gerne Burger. Ja, ich bekenne mich schuldig. Mache ich nicht oft vielleicht, weiß ich nicht. Alle 2 Monate mal oder so, oder vielleicht einmal im Vierteljahr. Aber ab und zu mag ich das. Bei irgendeiner großen Kette, ja gut, man kann ja auch Namen nennen. Also gut, es gibt McDonald's und Burger King und Hans im Glück und wie sie alle heißen. Und Burger King zum Beispiel hat ja sehr viele Veggie-Produkte. Ja, da gab es auch Skandale. Ja, ihr seid mal jetzt geschenkt. Aber die stellen die Produkte insgesamt, auch andere Hersteller, so um, dass die immer mehr schmecken wie das Original. Und ja, mir schmeckt das. Das ist ja mein Problem. Ne? Mein Problem ist, mir schmeckt das gut. Und für mich ist Essen Genuss. Und irgendwo möchte ich mich nicht jede Sekunde meines Lebens kasteien im Dienste der Umwelt. Also irgendwo möchte ich mich auch mal entspannen. Und wenn das genauso schmeckt, mir schmeckt das genauso. Also es gibt etliche Produkte, die schmecken, finde ich, identisch. Auch so wie Leberwurst und solche Sachen. Das gibt es mittlerweile in vegan, wo man denkt, wow, Wo ist da der Unterschied? Genau. Und dann, solche Sachen könnte man ja nutzen, um mal das ein oder andere Produkt zu ersetzen. Es geht ja gar nicht um radikal alles und so fort. Das ist sowieso nicht gut. Ich bin auch kein Dogmatiker. Ich persönlich mag sowas nicht. Und es hier, heute geht es ja auch nur um Tipps. Was könnte man tun? So, jetzt haben wir also den Aufkleber. Dann haben wir das Thema Fleischkonsum. Wenn ihr sagt, ich will aber aktiver werden, dann kann man auch in Richtung Waldbürgerinitiative denken. Also wenn ihr euch engagieren wollt für den Wald, wenn ihr aktiv etwas tun wollt, dann wäre so etwas vielleicht was für euch. Da gibt es Homepage von einer Vereinigung, BBIWS, ich kenne nur die Abkürzung, also BBIWS, Bundesbürgerinitiative Waldschutz. Ist jetzt schon, hätte ich mal nachgucken können vorher. Also BBIWS, das ist eine Bundesvereinigung von Waldbürgerinitiativen. Da könnt ihr mal schauen, wo gibt es denn bei mir eine? Da sind nicht alle gelistet, das muss man wissen. Aber so für den ersten Einstieg, wenn ihr sagt, ach Mensch, gibt es bei mir was in der Nähe? Da könnt ihr mal schauen. Ne, die erreichen teilweise gute Resultate in Gesprächen mit den Forstbehörden. Also die Forstbehörden sind ja nur in Anführungszeichen Dienstleister, die das umsetzen, was die Waldbesitzenden entscheiden. Egal ob privat oder kommunal oder staatlich. Und kommunal oder staatlich, da sind wir schon bei dem Wald, der euch gehört. Der gehört euch. Da könnt ihr zumindest indirekt Einfluss drauf nehmen. Ne? Indirekt über die Wahlen, welche Partei, welches Programm für den Wald oder indirekt über die Waldbürgerinitiativen, denn die Bürgerinnen und Bürger, die darin arbeiten, die setzen sich für Gespräche mit den Forstverwaltungen ein, die machen Aktionen, setzen sich für Nationalparks ein vor Ort. Ne, da gibt es ja gerade die Initiative für den Nationalpark Egge, die ich auch ein bisschen unterstützt habe. Auch das kann man machen, dann hat man ein Waldschutzgebiet, einen Nationalpark vor der Haustür. Wie cool ist das denn? Und es gibt mehrere Gebiete in Deutschland, wo das auch wünschenswert wäre, zum Beispiel im Spessart oder im Steigerwald oder um die Heiligen Hallen, Mecklenburg-Vorpommern. Also es gibt so viele Wälder, für die man sich einsetzen kann, aber macht das nicht allein. Alleine erzeugt Frust, alleine seid ihr nur Nörglerinnen und Nörgler, die den Behörden auf die Nerven gehen. Und wenn ihr euch zusammenschließt zu einer Waldbürgerinitiative, wenn es bei euch vor Ort zum Beispiel noch keine gibt, dann seid ihr eine kleine NGO und ihr seid ernst zu nehmen. Übrigens haben wir hier bei der Waldakademie, ihr könnt mal auf die Plattform gehen, wald-lernen.de, und da gibt es einen kostenlosen Kurs, wie ihr euch für Wald engagieren könnt. Könnt ihr mal machen, dann könnt ihr das durchgehen und könnt schauen, was ist denn für euch dabei, wie mache ich das. Wald-lernen.de ist die Plattform. Und dann könnt ihr das da mal nachschauen, ob da für euch was in Frage kommt. Also das ist eine Möglichkeit, wie ihr euch sehr gut engagieren könnt für den örtlichen Waldschutz. Ansonsten könnt ihr natürlich auch Umweltverbände unterstützen. Also wir, meine Frau und ich, haben zum Beispiel auch eine kleine NGO gegründet, also wald-wildnis.de. Da setzen wir uns gegen illegale Kahlschläge in Deutschland ein, die es auch gibt. Also das ist für meine Frau und mich schon ein bisschen nervig, weil das ist echt viel Arbeit. Ne? Also das muss man dann richtig wollen. Und das ist schon sehr hochschwellig, so etwas zu veranstalten. Aber ihr seht ja, wir haben eine ganze schöne Leiter, die man hochklettern kann an Möglichkeiten, um sich für den Waldschutz einzusetzen. Und das Schöne ist, wenn man in diesen Regionen aktiv ist, ne? Also wenn es nur ein Aufkleber ist, dann beschäftigt man sich mit dem Thema schon ein bisschen mehr. Man freut sich, wenn der Briefkasten leer ist. Man bekommt ein gutes Gefühl. Man bekommt Zuversicht. Das ist dann kein Zweckoptimismus mehr, sondern Zuversicht, die aus Handeln entsteht. Also wenn man handelt, ne, das gibt ein sehr gutes Gefühl und ihr tut ja dann wirklich was. Und der Impact ist eben gar nicht so klein. Wir gehen nochmal zu dem Aufkleber zurück. Man guckt, so knapp 40 Kilo Papier, die man pro Jahr spart. Und in Holz übersetzt, in Kubikmeter Holz, könnt ihr das dann eben vier- oder verfünffachen von der Menge her. Also nicht vier, fünf Kubikmeter Holz, aber 40 Kilo mal, also der Kubikmeter Holz wiegt, je nach Holzart so um die 500 Kilo. Ja, und dann könnte man, jetzt muss ich mal selber gerade überschlagen, bevor ich hier irgendwas Falsches erzähle, dann habt ihr so, schon mal einen groben Viertelkubikmeter Holz oder sowas gespart. Das ist schon eine ganze Menge. Das hört sich nicht viel an, aber nochmal, wir haben pro Kopf in Deutschland ja noch nicht mal ein Kubikmeter Holz in den Wäldern zur Verfügung. Ja, und wenn man einen Viertelkubikmeter schon spart, nur durch so einen pisseligen Aufkleber, das ist ja schon mal was. Und dann habt ihr das Thema Fleisch. Also wenn man das ganz konsequent zu Ende denkt, dann sind wir im Bereich, also der normale CO2-Fußabdruck pro Kopf ist in Deutschland so um die 10 Tonnen pro Jahr und Fleisch sind weitere 10 Tonnen. Also man könnte den CO2-Fußabdruck extrem entlasten, wenn man da etwas tut. Wir sind im Bereich Waldbürgerinitiativen, wo man sagt, da kann man vor Ort den lokalen Wald sehr gut schützen. Ne, das klappt nicht immer, es gibt auch viel Frust, aber das sind ja mehrere Leute, man trägt sich da gegenseitig, man beschäftigt sich mit dem Thema. Und ihr könnt natürlich auch an NGOs spenden, die sich dann für euch darum kümmern. Auch das geht natürlich. Ne, es gibt also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, aktiv zu werden. Super, Räuspern hier. Und das ist halt wichtig, ne, dass wir ins Handeln kommen. Um uns herum, mal ganz nebenbei, passieren ja ganz viele wunderbare Dinge. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich highlighte vielleicht mal zwei, drei Sachen. Es wird ja im Moment nur so eine unselige Debatte geführt, soll man Atomkraftwerke wieder einführen? Das funktioniert nicht. Das will keiner mehr. Also es geht schon los bei der Finanzierung. Das möchte praktisch niemand mehr finanzieren. International übrigens. In den USA nicht, in Schweden nicht, in Großbritannien nicht, in Deutschland sowieso nicht. Die deutschen Energieversorger sagen, wir wollen keine Atomkraft mehr, liebe Parteien. Schreibt das ruhig in eure Programme rein. Aber wir machen das nicht. Es gibt gar nicht so viel Herstellungskapazitäten für Atomkraftwerke, zumindest außerhalb Chinas und Russlands. Und bei der Kohle sieht es ähnlich aus. Also das fand ich ganz interessant, dass ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war von RWE, also irgendwas nicht, der Vorstand, CEO, keine Ahnung, hat sich aber nochmal zum Thema geäußert, weil es kamen ja so ein paar Meinungen auf, in der FDP war es, glaube ich, ob man den Kohleausstieg, der ja in der Koalitionsvereinbarung auf 2030 vorgezogen werden soll nach Möglichkeit, nicht doch auf 2038 wieder nach hinten verschiebt. Und da hat sich ja das RWE gemeldet und gesagt, nee, lass das, wir wollen das nicht. Lass es doch bitte bei 2030. Also der Kohleverstromer in Deutschland sagt, wollen wir nicht. Da tut sich also sehr viel. Erneuerbare Energien, Solar, Wind, das ist gigantisch, was da für Mengen mittlerweile ins Netz strömen und wirklich den Großteil unseres Stroms mittlerweile ausmachen, Tendenz stark steigend. Also es tut sich sehr viel, auch sehr viel Positives. Und das, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass Deutschland sich verpflichtet hat, innerhalb der nächsten 6 Jahre 10% der Landfläche unter strengen Schutz zu stellen, wo man sagt, wow, das sind, ne, wenn ich mich nicht völlig verkalkuliere, 36.000 Quadratkilometer. Also aktuell haben wir nicht 10% unter strengem Schutz, sondern 0,6. Eine fast Verzwanzigfachung der Fläche. Ne, und da schließt sich wieder der Kreis, wo kommen die Flächen her? Da hatte ich ja schon ein paar Möglichkeiten erwähnt. Also es tut sich gerade ganz viel und es ist schön, wenn ihr Teil dieser im ökologischen Sinne grünen Welle seid. Das ist cool. Also wir machen das hier in der Waldakademie jeden Tag. Ich kann nur sagen, es macht wahnsinnigen Spaß und die Leute fragen immer, wo kommt dein Optimismus her? Ja, durch Handeln. Wir handeln hier jeden Tag. Und das macht so einen Riesenspaß und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr von dem Spaß eine Scheibe abbekommt. Und das könnt ihr zum Beispiel, fangt doch einfach mit dem Aufkleber an und dann schaut mal weiter, wie ihr euch so durch das Thema des Mitwirkens an der Zukunft durchhangelt. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ihr mögt, schreibt mir doch gerne unter podcast@wohllebens-waldakademie.de. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.